Feenkind. In einem großen, einsamen Walde lebte ein Holzhauer mit seinem Weibe. Die beiden waren gesund und rüstig und besaßen ein hübsches Häuschen mit einem Gärtchen daran. Auf dem Hofe krähte ein stolzer Hahn, gackerten fleißige Hühner und im Stalle meckerte eine Ziege. Der Mann ging tagsüber seiner schweren Arbeit nach. Er fällte die starken Waldbäume. Wenn er aber an einem Baum kam, auf dem Vöglein nisteten, so verschont er ihn mit seiner Axt. Die Frau besorgte Haus, Garten, Hof und Stall. Auch begleitete sie wohl, wenn sie noch Zeit übrig hatte, ihren Mann ins Holz, suchte Beeren, Pilze und heilsame Kräuter, verkaufte diese in der Stadt und brachte manchen wohlverdienten Groschen heim. Des Abends saßen sie dann Hand in Hand beieinander. War es ein milder Sommerabend, auf der hölzernen Bank vor dem Hause, pfiff der Winterwind drinnen im Stübchen beim flackernden Herdfeuer. So hätten sie wohl froh und glücklich sein können und waren es doch nicht, denn es fehlte eins zu ihrem Glück. Sie hatten kein Kind. Und sie hatten doch Kinder gar zu gern und hätten sich von Herzen gefreut, wenn liebefrohe Kinder Leben in ihre Waldeinsamkeit gebracht hätten. Besonders war die Frau oft recht traurig darüber. So lag sie auch eines Nachts schlaflos auf ihrem Lager und seufzte aus tiefstem Herzensgrund. Ach, wenn ich doch nur ein einziges Kindchen hätte! Da stand plötzlich eine Fee vor ihr. Die war in ein strahlendes weißes Gewand gekleidet. Und ein Glanz ging von ihr aus, der das ganze Zimmer erhellte. Schnell richtete die Frau sich auf und blickte mit weit aufgerissenen Augen die seltsame Erscheinung an. Der Mann aber, der an diesem Tage sehr schwer gearbeitet hatte, merkte nichts und schlief weiter. Da trat die Fee zum Lager der Frau, winkte mit ihren weißen Hand und sprach: Ich habe dein Flehen gehört und bin gekommen, dir zu helfen. Merke auf, was ich dir sage. Du sollst ein Kindlein bekommen. Doch musst du es dir selbst holen. Von jenen himmelhohen Bergen, die hinter eurem Wald emporragen, musst du es zu deinem Hause herniedertragen. Niemand darf darum wissen als du allein. Niemand darf dir dabei helfen. Auch darfst du auf dem weiten Wege niemals ruhen und darfst weder Speise noch Trank zu dir nehmen, bis du das Kindlein sicher heimgebracht hast. Überlege dir alles wohl. Wirst du stark genug sein, zu tun, wie ich dir gesagt habe? Nur dann wird das Kindlein dein.
Ja,
rief die Frau jauchzend. Da nickte die Fee ihr lächelnd zu und verschwand wie ein Lichternebel aus dem Zimmer. Von dem Jubelruf der überglücklichen Frau war aber ihr Mann nun wach geworden. Er rieb sich die Augen verwundert und fragte: Was hast du denn, dass du mitten in der Nacht aufschreist? Du gönnst mir wohl mein bisschen Ruhe nicht. Die letzten Worte sagte er jedoch nur im Scherz, denn er wollte ja sein liebes Weib nicht kränken. Schon wollte die Frau ihm den Grund ihrer Freude nennen. Doch zur rechten Zeit besann sie sich auf das Versprechen, das sie der Fee der Berge hatte geben müssen. So schwieg sie denn und stellte sich schlafend. Der Mann schüttelte den Kopf, sprach halblaut: Sie hat gewiss geträumt, und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen ging der Holzhauer schon vor Sonnenaufgang wieder an sein Tagewerk in den Wald. Die Frau aber besorgte geschwind ihre Wirtschaft und machte sich dann hurtig auf den Weg. Sie lief mehr, als sie ging. So groß war ihre Freude und das Verlangen, das liebe Kindlein in ihren Armen zu schließen. So hatte sie gar halb den Weg durch den Wald zurückgelegt und kam nun an das wüste, schwarze Sumpfmoor. Nur ein sehr schmaler Pfad führte durch das Moor, und wer ihn verfehlte, versank rettungslos im unergründlich tiefen Schlamm. Das wusste die Frau. Doch gab es keine andere Straße, um zum Hochgebirge zu gelangen, und dorthin musste sie doch, wenn sie das Kindlein erhalten wollte. So schritt sie dann unverzagt weiter und gelangte auch glücklich wieder auf festen Boden. Nun wohnte aber im Sumpfmoor die schwarze Fee. Die stiftete nur Böses und war die erbitterte Feindin der lichten Fee der Berge. Sie war dieser heimlich in der Nacht gefolgt, als sie zum Häuschen der Holzhauersleute ging und hatte am offenen Fenster gelauscht, was drin gesprochen wurde. Seit dieser Nacht sann sie nur noch darüber nach, wie sie die lichte Fee und das Weib des Holzhauers um ihre Freude bringen konnte. So eilte sie dann ungesehen der Frau voraus, bis sie in das Reich der Bergriesen kam. Die Bergriesen waren ihre Freunde, die ebenso wie sie selbst ihre hämische Freude daran hatte, den Menschen zu schaden. »Das Weib darf nicht zur Fee der Berge gelangen«, sprach sie. »Stürzt Felsen auf ihren Pfad, dass sie erschlagen wird oder doch nicht zur Höhe emporklimmen kann.« Gern gehorchten ihr die Bergriesen und rollten so viele Steine und Felsbrocken auf den steilen und schmalen Bergpfad, dass es unmöglich erschien, wie ein Mensch durch all das wüste Getrümmer sich zum Berggipfel hinaufarbeiten könnte. Voller Schadenfreude kehrte die schwarze Fee zu ihrem düsteren Sumpfmoor zurück. Die Frau aber setzte ihren Weg furchtlos und mit aller Kraft fort und erreichte schließlich den Fuß der himmelhohen Berge. Niemals war sie in diese wilde Gegend gekommen, und so stand sie dann fremd und ratlos vor den schroffen Felswänden und suchte nach einem Weg, auf dem sie emporklimmen konnte. Überall jedoch stellten sich ihr große Steine und mächtige Blöcke drohend entgegen. Endlich, nach langem Suchen, entdeckte sie einen schmalen Spalt zwischen dem Felsgewirr und zwängte sich mit unsäglicher Mühe hinein. Doch auch hier konnte sie nicht einen einzigen Schritt unbehindert vorwärts kommen. Auf allen Seiten umstarrten sie die Felswildnis. Aber ihr Verlangen nach dem verheißenen Kindlein und ihr Mut waren stärker als alle Hindernisse. Und so erzwang sie sich doch den Durchgang und erreichte endlich zitternd und atemlos den Gipfel. Hier hatte sie nun einen gar wundersamen Anblick. Vor ihren Augen wuchs ein schimmernder Palast aus dem Felsen. Seine Wände, Dächer und Türme, seine Türen und Fenster glänzten und gleisten, als seien sie aus reinstem Sonnenlicht geschaffen. Und doch blendete ihr Glanz das Auge nicht. So konnte die Frau mit Staunen sehen, was sich begab. Das funkelnde Tor öffnete sich, von geheimer Kraft erschlossen, und heraus trat die gütige weiße Fee. Im linken Ärmel trug sie ein wunderholdes Kindlein. Mit der rechten winkte sie der Frau freundlich zu und sprach: »Tritt heran und empfange den Lohn deiner Mühen. Empfange, wonach du dich so lange gesehen hast. Nimm hin das Feenkind, hüte es wie deinen Augapfel, es wird dir Freude bringen im Leben.« Mit solchen Worten legte sie der Frau das Kindlein in den Arm. Diese schloss, völlig verwirrt von all den Wunderbaren, die Augen. Als sie wieder aufzublicken wagte, war das schimmernde Schloss und die lichte Fee verschwunden und sie fand sich allein in der Bergeinsamkeit. Hätte sie nicht das Kindlein im Arm getragen, so hätte sie wohl alles für einen Traum gehalten. So aber drückte sie das Feengeschenk ans Herz und begann den Heimweg. Sie dachte nicht mehr an die Mühsalen und Gefahren, die ihr erwarteten. Sie fühlte nur das herzige, kleine Wesen in ihren Armen, und das machte sie über alle Maßen froh. Glücklich gelangte sie auch heim, zeigte ihrem Manne mit inniger Freude das Feenkind und erzählte ihm, wie sie es erhalten hatte. Der Mann horchte erstaunt auf. Dann betrachtete er das Kindchen kopfschüttelnd. Er konnte gar nicht glauben, dass ein so holdes und zierliches Wesen in seinem schlichten Heim aufwachsen sollte. Als er aber die Freude seines Weibes sah, ward auch er von Herzen froh. Die Frau bettete nun das Feenkind sanft. Dann legte auch sie sich zur Ruhe, denn alle die Aufregung und Anstrengung des Tages hatten sie recht müde gemacht. Als es dunkel und still im Stübchen geworden war, tat sich leise die Tür auf und herein schwebte die weiße Fee. Sie nahte dem Bettchen des Feenkindes, legte ihre weißen Hände auf dessen Stirn und sprach: Empfange den Segenswunsch der weißen Fee. Du sollst eine Freude sein für viele. Jeder gute Mensch muss dich lieb haben. Darauf küsste sie das Kindchen und schied leise, wie sie gekommen war. Der Holzhauer und sein Weib aber schliefen fest und merkten nichts von dem nächtlichen Feenbesuche. Doch in der nächsten Nacht, die finster und stürmisch war, erschien die schwarze Fee. Wie eine dunkle Wolke drang sie in das Zimmer, darin das Feenkind schlief. Voller Hass blickte sie auf das süß schlummernde Kindchen und ballte drohend die Faust. Dann murmelte sie zwischen den Zähnen einen dunklen Fluch. »Du sollst viel Leid erfahren. Jeder Böse wird dich hassen.« Dann entschwand sie aus dem Zimmer und kehrte zu ihrem schaurigen Sumpfmoor zurück. Lieblich und fröhlich wuchs das Feenkind heran. Sie wusste nichts von ihrer geheimen Herkunft und auch die anderen Menschen hielten sie für das Töchterchen der Holzhauerleute. In jedem Jahre aber lag an dem Morgen des Tages, an dem sie in das Häuschen ihrer Eltern gekommen war, vor ihrem Bettchen ein wunderbar schimmernder Edelstein. Das war das Geschenk der weißen Fee, die ihren Schützling nicht vergessen hatte. Feenkind freute sich an den glitzernden Steinen, wusste jedoch nicht, welch hohen Wert das kindliche Spielzeug besaß. Die Holzhauer Frau kannte zwar den Wert der Edelsteine auch nicht, weil aber diese bunten Steine von der weißen Fee gebracht wurden, hob sie alle sorgfältig auf. Sie wollte daraus für ihr Kind, wenn es herangewachsen wäre, eine hübsche Halskette machen lassen. Und Feenkind ward eine wunderschöne, stattliche Jungfrau. Alle Guten hatten sie lieb. So ging der Spruch der weißen Fee in Erfüllung. Doch die schwarze Fee hatte ja auch einen Spruch über Feenkind gerufen, einen Fluch, und auch der Fluch sollte sich erfüllen. Es hatte nämlich ein junger Jäger Feenkind lieb gewonnen und sie von ihren Eltern zum Weibe begehrt. Da auch Feenkind den Jäger liebte, willigten sie in seine Werbung. Nun lebte aber auf einer finsteren Burg in der Nähe des Sumpfmoores ein alter Graf. Das war ein hartherziger und böser Mensch, den niemand leiden mochte. Er hatte sich in Feenkind verliebt und verlangte sie ebenfalls zum Weibe. Feenkind jedoch hatte ein Grauen vor ihm und wies ihn ab. Da ging der Graf voller Zorn hinweg und schwor, sich an ihr zu rächen. Wütend saß er in seiner finsteren Burg und sann darüber nach, wie er seine Rache ausführen könnte. Es war aber gegen Abend im Winter. Da tat sich plötzlich die Tür seines Gemaches auf und herein drang, wie ein düsterer Nebel, die schwarze Fee. Mit höhnischem Lächeln fragte sie:
»Brütest du Rache, Graf? Beeile dich nur, in wenigen Tagen heiratet der Jäger, der grüne Lasse, sein Schätzchen. Hei, wie werden die Leute lachen? Den armen Jäger nimmt sie, und der reiche, vornehme Graf hat das Nachsehen.«
Da sprang der Graf wütend empor.
»Beim Teufel! Nein!« schrie er. »Das wird nie geschehen. Eher morde ich sie.«
Die schwarze Fee aber lachte schrill auf.
»Du, sie morden?«
spottete sie.
»Wie willst du das denn machen? Alle guten Leute sind ja völlig vernarrt in die Dirne. Alle werden sie schützen. Gegen sie bist du machtlos.«
Der Graf knirschte mit den Zähnen und schlug mit geballter Faust auf den Tisch, dass es dröhnte. Dann blickte er wild nach der Wand, wo sein Schwert hing. Die schwarze Fee aber trat dicht an ihn heran und zischelte ihm ins Ohr.
»Du Narr, lass dein Schwert in der Scheide. Erschlägst du sie, erschlägt man dich.
Einen besseren Rat weiß ich. Du sollst deine Rache haben, wenn du willst, und wenn du tust, was ich dir sage.«
Finster und voll Misstrauen blickte der Graf die Besucherin an. »Du hast noch kein Heil und Segen gebracht«, erwiderte er. »Auch ich fürchte Schlimmes von deinem Rat und deiner Hilfe.«
Die schwarze Fee aber zischelte ihm abermals ins Ohr.
»Was willst du? Rache oder den Hohn der Leute?
Sprich und entscheide dich schnell. Weißt du mich jetzt ab, siehst du mich niemals wieder.« Der Graf sprang auf, als habe ihn eine Schlange gestochen.
»Hohn der Leute?« schrie er. »Bei der Hölle, nein! Rache! Rache will ich! Bleibe und rate!«
Da begann die schwarze Fee mit heiserer Stimme zu raunen.
»So bringe die Dirne heimlich in deine Gewalt. Bei Nacht, wenn alles schläft, überfalle mit deinen Knechten ihr Haus und schleppe sie hierher auf deine Burg. Wer weiß dann, wo sie ist? Und wenn man es wirklich erfährt, wer will sie retten aus diesen starken Wällen und festen Türmen?«
Der finstere Graf horchte auf. Wie lockend klang, was die Besucherin da sprach. Doch dann schüttelte er den Kopf und stieß einen Fluch zwischen den Zähnen hervor.
»Verdammt! Es geht nicht, der König wird es hören und mich vor sein Gericht ziehen. Was aber soll ich dann antworten?«
Da lachte die schwarze Fee höhnisch.
»Ist das deine einzige Sorge?«
fragte sie.
»Hast du denn nie gesehen, welch kostbares Halsband die Dirne trägt? Die teuersten Edelsteine sind darin. Wie aber kommt die Holzhauerdirne zu solch köstlichem Schmuck?«
Lauernd blickte sie dabei den Grafen an. Der aber fuhr auf.
»Ja, wie?«
Ganz nah neigte die schwarze Frau ihr hässliches Gesicht zum Ohre des Grafen.
»Durch Diebstahl«, zischte sie, »oder durch Zauberei. Was gefällt dir besser? Du hast die Wahl. Ist das nicht Grund genug, die Dirne gefangen zu setzen? Diebstahl, Zauberei. Muss nicht selbst der König solche Verbrechen hart bestrafen?«
Grimmig lachte der Graf.
»Ha, ja! Da hast du recht, schwarze Hexe«,
rief er.
»Und vortrefflich ist dein Rat. Heute Nacht noch wappne ich mein Burggesinde. Es sind lauter Kerle, die sich vor dem Teufel nicht fürchten. Mit denen überfalle ich die Holzhauer Bude und schleppe die Dirne hierher. Dann mögen alle guten Leute, dann mag der König selber kommen. Niemand soll sie mir wieder entreißen.«
Schadenfroh rieb sich die schwarze Fee die hageren Hände und verließ hämisch grinsend die Burg. In derselben Nacht aber brach der finstere Graf mit seinen schurklichen Knechten wie ein Ungewitter über das Häuschen der Holzhauerleute herein, fesselte die entsetzten Eltern und schleppte Feenkind als seine Gefangene auf seine Burg. Dort warf er das weinende Mädchen in den tiefsten Keller des stärksten Turmes. Schaurig war es da unten, Kröten krochen über den Boden, unaufhörlich tropfte kaltes Wasser von den feuchten Wänden. Kein Sonnenstrahl drang in diesen schrecklichen Kerker. Dort saß nun das arme Feenkind, gefangen, schauderte vor Ekel und Entsetzen und weinte sich die Augen rot vor Sehnsucht nach ihren Lieben, nach Licht und Sonnenschein und Freiheit. Ihre Nahrung war trockenes, hartes Brot, ihr Trank schmutziges Wasser. Tag für Tag aber trat der finstere Graf an das starke Eisengitter, das den Turmeingang abschloss, und rief hinab:
Gib den Jäger auf, den grünen Lassen, und sei mein. Weigerst du dich, so musst du ewig im Kerker schmachten.
Feenkind jedoch blieb ihrem Geliebten treu. Lieber wollte sie alle Qualen erdulden, ja, lieber sterben, als ihn verraten. In größter Bekümmernis und Bangigkeit hatten unterdessen die Eltern und der junge Jäger nach der Geraubten gesucht. Und alle guten Leute, die Feenkind kannten, suchten mit ihnen. Allen fehlte das liebe, frische Mädchen. Alle sehnten sich danach, ihr freundliches Angesicht wiederzusehen. Aber alles emsige Suchen und Forschen blieb vergeblich. Am eifrigsten suchte der junge Jäger nach der Geliebten. Ihm war kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch, keine Straße zu gefährlich, wenn es galt, die Entschwundene aufzuspüren. Ruhelos durchstreifte er weit und breit die Gegend, immer in der Hoffnung, doch noch Kunde von seiner Braut zu erlangen. So kam er auch eines Abends an den Fuß des Felsens, auf dem die Burg des finstern Grafen emporragte. Mühsam erklomm er die Höhe und stand nun vor den starken Mauern und dem fest verriegelten Tor. Er spähte überall umher, ob sich nicht irgendwo ein Eingang zeigte, sah aber nirgends auch nur das kleinste Pförtchen oder das schmalste Fenster, durch das er hineinschlüpfen konnte. Nun diente aber auf der Burg ein junges Mädchen. Das war ein unschuldiges, liebes Ding und wider seiner Willen hinaufgeschleppt. Das kannte Feenkind von früher her und hatte es immer lieb gehabt. Es stand gerade an einem Fenster und sah mitleidig, wie der Jäger traurig nach dem Eingang suchte. Da fühlte es Erbarmen mit ihm und seiner Braut und beschloss, beiden zu helfen. Das musste jedoch heimlich geschehen, damit es niemand von dem wüsten Gesinde des Grafen merkte. So winkte sie denn verstohlen dem jungen Jäger zu, er solle Acht geben, sie würde zu ihm kommen. Sie stieg nun leise die Hintertreppe hinab, öffnete ein geheimes Seitenpförtchen und flüsterte dem Jäger zu, ihr zu folgen. Darauf führte sie ihn durch einen dunklen Gang zu dem starken alten Turm, in dessen Keller Feenkind eingekerkert war, zeigte ihm das Eisengitter, das den Keller verwahrte, und sagte ihm, dass seine Braut da unten schmachten müsse. Den Jäger packte grimmiger Zorn und tiefes Mitleid. Und doch dankte er Gott, dass er nun wenigstens wusste, wo er seine liebe Braut finden konnte. Voller Sehnsucht rief er ihren Namen. Wie erschrak Feenkind, als sie die Stimme des Geliebten vernahm. Und wie jubelte sie in ihrem Herzen. »Geliebter, kommst du mich zu retten?« rief sie zur Antwort. Ach, wie gern hätte der Jäger Feenkind aus ihrer jammervollen Lage befreit. Doch wie sehr er auch danach verlangte. Er war ja machtlos. Das starke Eisengitter hätten selbst starke Beilhiebe nicht zertrümmern können. Und wenn er auch nur versucht hätte, daran zu rütteln, so hätte der Lärm die Burgknechte geweckt und die hätten ihn erschlagen. Dann aber war jede Hoffnung auf Rettung für Feenkind verloren. So konnte er nun liebe und tröstende Worte hinunterrufen und die heilig geloben, sie zu erlösen. Sie möge nur den Mut nicht sinken lassen. Bald, sehr bald, in wenigen Tagen schon, bringe er Hilfe und Rettung. Da ward Feenkind von Herzen froh. Der Jäger aber wurde von dem jungen Magd auf denselben Wege wieder aus der Burg geführt. Dann eilte er, so schnell ihm seine Füße tragen konnten, zum Hause der Holzhauerleute und brachte ihnen Botschaft. Da war denn Freude und Trauer bei den Eltern Feenkinds. Freude, weil sie nun doch wussten, dass die Geraubte noch lebte. Trauer, weil sie hörten, dass die Ärmste so schwer leiden musste. Der junge Jäger aber eilte voller Hast weiter. Er wusste, was er zu tun hatte. Zum König wollte er. Vor des Königs Thron wollte er Klage erheben gegen den Grafen, der seine Braut entführt hatte und im feuchten, dunklen Kerker schmachten ließ. Der König war gerecht gegen alle. Er würde auch ihm Recht schaffen. Und so wanderte er denn ohne Rast und Ruhe, Tag und Nacht, drei volle Tage und Nächte, bis er in des Königs Stadt und zu des Königs Schlosse gelangte. Nun war aber gerade dieser Jäger beim König besonders lieb. Und das hatte folgenden Grund. Bei einer Jagd, die der Hof veranstaltet hatte, war der König von einem wilden Eber angegriffen. Der Stoß seines Spießes war fehlgeschlagen und er wäre zweifellos von dem wütenden Tier getötet. Da hatte sich im Augenblick der höchsten Gefahr der junge Jäger vor seinen König geworfen, mit beinahe übermenschlicher Kraft den Eber abgewehrt und so seinen Herrn und das Leben gerettet.
»Sage, womit ich dir danken kann«, hatte der König gefragt.
Der Jäger aber hatte bescheiden erwidert, »Ich tat nur meine Pflicht, und das verdient weder Dank noch Lohn.« Das hatte dem König gar wohl gefallen, und er hatte lächelnd gemeint,
»Ei nun, es kommt wohl einmal ein Tag, an dem ich dir beweisen kann, dass ich deine Tat nicht vergessen habe.«
Daran dachte der Jäger jetzt, als er die breite Marmortreppe des Schlosses emporstieg. Freundlich empfing ihn der gütige König.
»Kommt mein Lebensretter endlich einmal?« fragte er. »Du hast lange auf dich warten lassen. Es muss wohl ein ganz besonderer Anlass sein, der dich heute zu mir führt.«
Mit diesen Worten nötigte er den Jäger zum Sitzen. Doch mit dessen Kraft war es vorbei. Völlig erschöpft von den Aufregungen der letzten Tage und den Mühsalen der langen Wanderung, brach er vor des Königs Füßen zusammen und stöhnte mit keuchender Brust und bebenden Lippen.
»Recht, Herr König, Recht und Gnade!«
Voller Besorgnis schaute der gütige Herrscher ihn an.
»Leid steht auf deinem Angesicht geschrieben«, sprach er. »Schlimmes musst du erlebt haben. Rede frei, du weißt, ich bin seit langem in deiner Schuld. Freuen würde ich mich, könnte ich sie heute abtragen.«
Er hob den Knienden zu sich empor und ließ ihm vor einen Edelknaben ein Glas stärkenden Weines reichen. Dann hörte er aus des Jägers Munde alles, was sich begeben hatte. Teilnahmsvoll und ergriffen lauschte der König den Worten seines Retters. Als dieser aber geendet hatte, sprang er in flammenden Zorn auf und rief,
»Bei Gott, wenn alles wahr ist, was du berichtest, und ich glaube dir aufs Wort, so soll es der Graf furchtbar büßen. Auf der Stelle sende ich meine Boten zu seiner Burg und fordere ihn vor mein Gericht.«
Da schied der Jäger getrost und voll froher Hoffnung von des Königs Thron und eilte heim, den betrübten Eltern Feenkinds die gute Botschaft zu bringen. Er fand nur den Mann daheim. Die Frau hatte sich aufgemacht, die Hilfe der weißen Fee anzurufen. Wohl wusste sie, welche Schrecknisse ihr auf diesem Wege drohten, aber die Liebe der Mutter war stärker als alle Angst. Schon im Morgengrauen des nächsten Tages aber pochten Speerstöße an das Tor der Burg des finsteren Grafen.
»Aufgemacht!« klang es von draußen. »Königsboten stehen vor deiner Burg und begehren Einlass! Auf zum Königspalast! Des Königs Zorn fordert dich! Peinlich Gericht harret dein!«
Der Graf erzitterte bis ins Herz. Der Mächtigste im Lande forderte ihn. Jede Weigerung war ausgeschlossen. Peinlich Gericht, furchtbar klang das Wort in seinen Ohren. Doch auch sein Trotz wurde wach. Die Dirne hergeben? Oh, er dachte nicht daran. Eine Diebin war sie, eine Zauberin, und wegen eines solchen Weibes ward er vor Gericht geladen. Nein, ihn sollte man nicht verklagen können. Er selbst wollte Kläger sein. Wozu war er denn Graf im Lande, wenn er nicht das Unrecht bestrafen wollte? Er hatte nur getan, was er zu tun schuldig war. Auf seiner Seite stand das Recht. Und so schwang er sich trotzig in den Sattel und ließ das Burgtor öffnen.
Voran! Rief er den Königsboten zu. Ich folge euch, denn auch mich verlangt Recht zu erhalten vor des Königs Thron.
Doch die Boten schüttelten die Köpfe und erwiderten,
allein wollt ihr zum Gericht? Das ist nicht unsers Königs Wille. Ein Mädchen haltet ihr gefangen im tiefsten Kerker. Augenblicklich gebt es frei. Dann zum Gericht.
Zähneknirschend musste der finstere Graf sich fügen. Er ließ das eiserne Gitter aufschließen und Feenkind aus ihrem dumpfen Kerker heraufholen. Sie sah bleich und abgehärmt aus. Nur ihre Augen leuchteten noch in altem Glanz und an ihrem weißen Halse funkelten die Edelsteine in 100 Farben. Der Graf wollte sie in Ketten mit sich führen. Doch des Königs Boten lösten ihre Bande und hoben sie auf ein Ross. Es ging der Zug nach des Königs Stadt. Die Kunde davon, dass der finstere Graf, den viele hassten, vor Gericht gebracht werden sollte, hatte sich schnell verbreitet. So standen denn die Leute auf den Straßen, durch die der Zug ging, Kopf an Kopf. Flüche und Verwünschungen gegen den Grafen wurden laut, aber auch so mancher mitleidige Blick traf das bleiche Feenkind. Die hohe Gerichtshalle war schon geöffnet. Auf seinem Richtstuhle thronte der König, umgeben von den weisesten Männern seines Reiches. Der Zug nahte. Des Königs Boten betraten die Halle. In ihrer Mitte schritt mit wutverzerrtem Gesicht der Graf, mit hoffnungsfrohen Mienen das Feenkind. Da erhob sich der König. Alles Volk schwieg ehrfürchtig. Alle Blicke lenkten sich auf die beiden Gestalten vor dem Richterstuhle, den Grafen und das Feenkind. Die Guten schauten voll Mitleid auf das Feenkind, voll Erbitterung auf den Grafen. Die Schlechten aber warfen Feenkind gehässige Blicke zu und hatten ihre Freude an dem finsteren Ankläger. Denn als Ankläger trat der böse Graf auf. Trotzig und mit verbissenem Grimme nahte er sich dem Richtstuhl, neigte sich ein wenig vor den König und sprach,
»Wer gab euch das Recht, einen unschuldigen Mann hart zu verklagen?«
Da winkte der König und der Jäger trat vor.
»Ich«, rief er mit lauter Stimme.
Alle Augen wandten sich ihm zu. Er aber fuhr fort,
»Ein friedliches Haus habt ihr mit euren Knechten überfallen. Ein unschuldiges Mädchen habt ihr geraubt, in den Kerker eurer Burg geworfen und sie dort schmachten lassen. Leugnet das, wenn ihr könnt.« »Ha, unschuldig«, rief der Graf mit höhnischem Lachen, »ist eine Zauberin unschuldig?«
»Zauberin«, durch die ganze weite Gerichtssaale klang das schreckliche Wort. Alle hörten es, ungläubig die einen, voller Grauen die anderen. Der König blickte erst fragend auf den Jäger und das Feenkind, dann auf den Grafen.
»Eine furchtbare Anklage hast du erhoben«, sprach er zu dem Grafen. »Nicht vermag ich daran zu glauben. Beweise, was du gesagt hast, doch hüte dich, dass deine Zunge nicht lügt.«
Hochauf reckte sich der finstere Graf. Hass sprang aus seinen Augen. Alle Guten wandten den Blick von ihm. Er aber beachtete keinen, sondern wies auf Feenkind.
»Sie ist ein bitterarmes Mädchen«, sprach er, »und trägt die seltensten Edelsteine an ihrem Halse. Sie ist reicher und köstlicher geschmückt als die reichsten im Lande. Fragt sie doch, woher sie die Schätze hat.«
Feenkind stand und schwieg. Die guten Menschen bangten um sie. Der König aber redete ihr freundlich zu. »Sprich getrost, wir warten auf deine Antwort.« Da hob Feenkind leise an zu sprechen, als ob sie ein Geheimnis verriete. »Einmal in jedem Jahre fand ich beim Erwachen auf meinem Bette einen solchen bunten Stein. Meine Mutter hob sie alle auf und ließ mir daraus diese hübsche Halskette machen.« Sie zeigte auf die Kette und fuhr fort. 18-mal fand ich einen bunten Stein. Alle 18, seht ihr hier, Herr König?« Der König neigte sinnend sein Haupt.
»Seltsam und wunderbar«,
sprach er für sich hin. Der Graf schrie auf.
»Wunderbar, ja, aber nur mit Hilfe des Teufels und seiner höllischen Geister kann ein Armer solchen Reichtum gewinnen. Glaubt ihr kein Wort, Herr König? Lüge ist, was sie spricht. Zauberei hat sie getrieben. Des Todes ist sie schuldig.«
Feenkind erbebte. Der Jäger sprang flammend vor Zorn auf. Ein Raunen lief durch den Saal. »Sie lügt«, zischelten die Bösen. »Wir glauben ihr«, flüsterten die Guten. Ruhig stand der König und neigte abermals sein ehrwürdiges Haupt. Da öffnete sich plötzlich die Tür des Gerichtssaales von geheimer Hand. Ein zauberhafter Schimmer flutete herein und in diesem Schimmer nahte die lichte Fee. Wie gebannt sahen alle, die im Saale waren, auf die plötzliche Erscheinung. Die Fee aber schwebte zum Richterstuhle, streckte ihre feine weiße Hand gegen den König aus und sprach: »Herr König, die weiße Fee der Berge bin ich. Rein und lauter wie der Schnee der ewigen Berge ist mein Wort, und so verkündige ich dir die Wahrheit. Merke auf, diese Jungfrau hier ist mein Liebling und steht unter meinem Schutze. Die Edelsteine, die du an ihrem Halse funkeln siehst, sind mein Geschenk. Kein Wort der Anklage jenes Schändlichen dort ist wahr. Er aber ist voll finsteren Hasses und bösen Begehrens. Geraubt hat er meinen Schützling und ihn gepeinigt. Durch niedrige Verdächtigung will er ihn verderben. Die schwarze Fee des Sumpfmoores ist seine Genossin. Strafe ihn, wie er es verdient.« In blinder Wut wollte der Graf sich auf die weiße Fee stürzen. Doch vor dem Glanze, der von ihr ausstrahlte, musste er seine heimtückischen Augen schließen. Er taumelte und sank zu Boden. Das Volk aber murrte und stieß laute Verwünschungen gegen den Bösewicht aus. »Schlagt ihn tot! Stürzt ihn ins Sumpfmoor zur schwarzen Fee!« Auch in des Königs Stirn gruben sich tiefe Zornfalten. Schon wollte er den Richtstab zerbrechen und damit den Grafen dem verdienten Tode preisgeben. Da kniete plötzlich Feenkind vor ihm nieder und rief bittend: »Nein, Herr König, befleckt eure Hände nicht mit seinem Blute. Lasst Gnade walten, aber treibt ihn aus dem Lande, damit er keinem Guten mehr schaden kann.« Gerührt hob der König die Kniende auf und sprach: »Dir, du Reiner, schenke ich sein Leben.« Darauf wandte er sich zum Grafen und strafte ihn mit zornigen Worten:
»Verdient hättest du 10-fachen Tod, unbarmherziger, meineidiger Schurke. Du wirst noch einmal dem Schwerte des Henkers entrinnen. Doch wisse, sieht dich das reine Licht des kommenden Tages noch in meinem Lande, so ist dein Tod gewiss. Entfliehe!«
Das Volk rief ihm Flüche nach. Feenkind aber, ihre Mutter und ihr Bräutigam, zogen unter dem Geleit der weißen Fee froh ihres Weges. Noch an diesem Tage ward Feenkind des jungen Jägers Weib. Der Graf aber erstickte in der nächsten Nacht im Sumpfmoor. Man sagt, die schwarze Fee habe ihn hineingelockt.